Kalaice ist wegen Bestechlichkeit verurteilt worden. Sie hat eine Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten erhalten. Die SPD-Politikerin will gegen das Urteil in Revision gehen. Alexander Schmidt-Hirschfelder, RBB 24.
Das Landgericht ordnete zudem an, dass bei Kalaice mehr als 6.200 Euro eingezogen werden. Kalaice hatte während ihrer Amtszeit eine Werbeagentur mit der Planung ihrer Hochzeit beauftragt. Eine Rechnung wurde dafür nicht gestellt. Stattdessen soll sich die Agentur erhofft haben, den Zuschlag für eine Werbekampagne aus der Gesundheitsverwaltung zu erhalten. Kalaice hat bis zuletzt bestritten, bestechlich zu sein. Sie habe nicht gewusst, dass die Kosten für die Hochzeit nicht bezahlt wurden. Den mitangeklagten Chef der Marketingagentur verurteilte das Gericht wegen Bestechung zu 1 Jahr und 3 Monaten auf Bewährung.
Im Tarifkonflikt bei den Berliner Verkehrsbetrieben droht ein unbefristeter Streik. In einer Urabstimmung haben 95,4% der Mitglieder der Gewerkschaft Verdi dafür gestimmt. Das berichtet die Deutsche Presseagentur und beruft sich auf Gewerkschaftskreise. Ob der unbefristete Streik tatsächlich kommt, ist aber noch offen. Zurzeit herrscht eine Friedenspflicht, weil noch bis Donnerstag kommender Woche eine Schlichtung läuft. Im Handelskonflikt mit den USA hat China zum Gegenschlag ausgeholt. Wie das Finanzministerium in Peking mitgeteilt hat, werde ab nächster Woche auf alle amerikanischen Waren ein zusätzlicher Zoll von 34% fällig. China-Korrespondentin Caroline Vogt.
Zudem werde es sofortige Exportbeschränkungen für 7 seltene Erden geben, darunter Terbium, Samarium und Scandium. Die Mineralien sind essentiell für den Bau von Computerchips, E-Autobatterien oder Militärtechnik. 16 US-Firmen seien auf eine schwarze Liste für strenge Exportkontrollen gesetzt worden. Wie das Ministerium weiter mitteilte, reichte China Beschwerde bei der Welthandelsorganisation gegen die massiven US-Importzölle auf chinesische Waren ein. Zusammen mit vorherigen Importgebühren summieren sich die seit Trumps Amtsantritt im Januar gegen China verhängten Zollaufschläge nun auf 54%.
Die NATO will sich erst bei ihrem nächsten Gipfel im Juni darauf festlegen, wie viel Geld die einzelnen Staaten für die Verteidigung ausgeben. Nach Angaben des norwegischen Außenministers Eide wollen sich die Mitgliedstaaten bis dahin eine neue Zielmarke setzen. Die von den USA geforderten 5% des Bruttoinlandsproduktes dürften es aber wohl nicht werden, betonte Eide. Auch auf das Ziel, 2% des BIP in die Verteidigung zu stecken, konnten sich die NATO-Außenminister heute nicht einigen. Fast ein Drittel der NATO-Staaten gibt derzeit weniger aus. Die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen hat Besitzansprüchen von US-Präsident Trump auf Grönland erneut eine Absage erteilt. Nationale Grenzen und die Souveränität von Staaten seien im Völkerrecht verwurzelt, sagte Frederiksen bei einem Besuch in der grönländischen Hauptstadt Nuuk. Man könne nicht andere Länder annektieren, auch nicht mit dem Argument internationaler Sicherheit. Trump hat in den vergangenen Monaten immer wieder erklärt, er wolle die Kontrolle über Grönland übernehmen. Dänemark warf er mehrmals vor, nicht genügend für die Sicherheit der Insel zu tun. Grönland ist weitgehend autonom, gehört aber offiziell zu Dänemark. Die Berliner Senatsverwaltung für Kultur plant nicht, die landeseigenen Bühnen zu privatisieren. Die Verwaltung wies entsprechende Befürchtungen der Beschäftigten gegenüber dem RBB zurück. Sie waren davon ausgegangen, dass es angesichts der aktuellen Sparprogramme im Kulturbereich zu Privatisierungen der Bühnen kommen könne. Die Senatskulturverwaltung bestätigte aber, dass neue Rechtsformen wie öffentliche Stiftungen im Gespräch sind. Der RBB hat sein organisatorisches und programmliches Konzept für die Sanierung des Senders vorgestellt. Zum Beispiel soll im RBB Fernsehen das erfolgreiche Format Der Tag auf den Samstag ausgeweitet werden und damit das Heimatjournal inhaltlich übernehmen. Im Hörfunk sollen die Nachrichtenredaktionen aller Programme zusammengehen. Insgesamt will der RBB Personal- und Honorarkosten in Höhe von 22 Millionen Euro sparen. 9 Millionen Euro, um die Zahlungsfähigkeit im kommenden Jahr zu sichern und 13 Millionen Euro für die digitale Transformation. Die Gesamtsumme entspricht einem Umfang von etwa 250 Stellen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag ein freundlicher Wechsel aus viel Sonne und wenigen Wolken, zurzeit in Berlin-Marzahn 20 und in Eiskeller 21 Grad, in Mannschnurm-Oderbruch 18 und in Liebenwalde 22 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig bei 9 bis 14 Grad. Die Zeit 15.05 Uhr.
Radio 3. Meine Musik. Mit Fanny Tank.
Willkommen zurück.
Aus dem Prélude-Tableau von Johannes Motschmann war das die Nummer 4 und damit willkommen zurück, meine Musik, zweiter Teil. Diesen Menschen werde ich Ihnen eventuell in nächster Zeit noch mal etwas ausführlicher vorstellen. Nun hatte ich ja gerade eine Sendung zum Thema Präludien, deshalb wollte ich das nicht schon wieder machen, aber das ist auch ein sehr interessantes Album, über das man viel sagen kann, noch in Zukunft. Ich komme jetzt aber noch mal zurück auf Haydn. Wir befinden uns in einer Zeit, gedanklich jetzt, in der Haydn Streichquartette geschrieben hat, weil sich der Hochadel andere Gattungen gar nicht mehr leisten konnte. Kleine Besetzungen waren also gefragt, die dann zum Beispiel auch mal durch die Dienerschaft besetzt und zu Gehör gebracht wurden. Die Mäzene haben immer mal so um die 6 Werke pro Auftrag bestellt, erwarben dann ein Exklusivrecht. Ich glaube, das ging so mindestens 2 Jahre und erst dann durfte Haydn dann überhaupt seine Werke an Verleger selber verkaufen. Es ist für mich immer wieder ein kleiner Schock, wenn ich mir diese Fließbandarbeit klar mache, die ja letztendlich gar keine ist. Das sind ja alles einzelne Juwelen, wenn man die jetzt hört, die da zustande gebracht wurden. Und wenn man sich das dann überlegt, wie lange Menschen heutzutage brauchen, wie viel Zeit sie sich nehmen, manchmal lebenslang, bevor sie das Gefühl haben, das ist jetzt mein erstes eigentlich gutes Werk. Und jemand wie Haydn oder auch Mozart, kann man ja viele nennen, hat einfach Jahrhundertmusik, vielleicht die Streichquartette überhaupt, praktisch im Stundentakt erschaffen. Das ist schon immer wieder irre bei dieser Musik.
Thank you.
Thank you.
Das waren die ersten beiden Sätze aus Haydns Streichquartett Opus 77 Nummer 2, gespielt vom Alban Berg Quartett. Diese Stücke mussten ja bekanntlich auch einen Zweck erfüllen, unterhalten, sie mussten erquicken, aber sie sind trotzdem alle so durchdrungen von Feinsinn, von Poesie und auch ein Beweis dafür, dass es früher eben auch schon so war, gute E- und U-Musik ist eins. Also das lässt sich eigentlich nicht trennen. Und wenn man will, kann man auch in all diesen Stücken Geschichten entdecken, obwohl sie sich teilweise ähneln vielleicht und nach einem doch dann ähnlichen Schema funktionieren. Es ist ein bisschen wie bei guten Marken. Die Qualität lässt nicht nach, egal wie viele Produkte man auf den Markt bringt. Im nächsten Stück verhält es sich ein bisschen anders. Da ist es nämlich bei einem Satz geblieben, der eigentlich zu einem Streichquartett hätte werden sollen oder führen sollen, erweitert werden sollen. Dann ist Dvořák aber entweder die Tonart F-Dur nicht mehr so gut bekommen oder nicht mehr gelegen erschienen. Oder aber er war von anderen Kompositionen abgelenkt. Ganz genau weiß man das nicht. Also die Geschichtsschreibung ist sich da nicht einig. Jedenfalls blieb es bei einem einzigen Quartettsatz, der allerdings auch als einzelnes Stück dann sehr bekannt geworden ist. Ähnlich wie Haydn ist auch Dvořák für mich ein Komponist, bei dem ich immer das Gefühl habe, diese Musik kenne ich irgendwie schon. Vielleicht tue ich das auch, vielleicht ähnelt sie sich eben aber. Aber sie kommt auch irgendwo her, wo ich schon mal war, innerlich. Klingt vertraut und manchmal reicht das ja, um sich gut zu fühlen.
Thank you. Thank you.
Antonín Dvořák, der Quartettsatz F-Dur war das und es hat gespielt das Vlach-Quartett. Es ist jetzt 15.32 Uhr, meine Musik auf der Zielgeraden und ich habe gedacht, wo wir so viel über Haydn und geredet haben und Haydn auch gehört haben, wäre es doch schön, auch Beethoven noch zu hören, vielleicht mit einem Stück, was auch für sich stehen kann, so wie dieser Quartettsatz auch, also eine Besonderheit hat und heraussticht in gewisser Weise aus dem gesamten Oeuvre. Und da kommt zum Beispiel das Septett Es-Dur in Frage. Das lief hier in der Sendung bei mir, glaube ich, auch noch nie. Daraus hören Sie jetzt gleich den zweiten und dritten Satz und ja, sieben, die magische Zahl, Klarinette, Horn, Fagott, Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass ist natürlich auch eine unschlagbare Besetzung, finde ich. Gewidmet der Kaiserin Maria Theresia übrigens und Beethoven selber hielt dieses Stück anfangs für seine ganz eigene Schöpfung in Bezug auf Haydn.
Thank you.
Das waren der zweite und dritte Satz aus Beethovens Septett, Es-Dur, gespielt vom Wiener Oktett minus eins, also Mitgliedern des Oktetts. Das war meine Musik für heute. Nächste Woche werde ich meine Sendung aus der RBB Dach Lounge ausstrahlen vom 26. März. Die wird jetzt laufen am 11.04. Darauf freue ich mich und für heute sage ich Tschüss mit Amazing Graces. Ich bin Fanny Tank.
Radio 3. Das Wort zum Schabbat.
Herzlich willkommen, am Mikrofon Ursula Voss-Henrich. Im heutigen Wochenabschnitt der Tora ruft Gott Moses zu sich, um ihm in allen Details die Opfervorschriften zu erklären. Da geht es um Brandopfer von Rind oder Geflügel, um Speiseopfer aus Mehl, um Schuldopfer für einzelne Vergehen oder für unsoziales Verhalten. Doch warum verlangt Gott überhaupt Opfer? Hören Sie dazu Rabbiner Ran Wernikowski aus Mainz.
Unser Wochenabschnitt Vayikra ist der Beginn des dritten Buches Mose, auch bekannt als Levitikus. Er markiert eines der zentralen Themen des jüdischen Glaubens, die Annäherung an Gott durch Opfer. Im gesamten Wochenabschnitt wird die Rolle der Priester hervorgehoben, die als Mittler zwischen Gott und dem Volk wirken. Aaron und seine Nachkommen sind die verantwortlichen Diener im Heiligtum und stellen sicher, dass die Opferung gemäß den göttlichen Geboten erfolgen. Sie stehen als Vermittler in einem heiligen Raum, in dem die Israeliten mit ihren Gaben Gott nahe kommen können. Aber was ist eigentlich ein Opfer? Das hebräische Wort für Opfer, Korban, stammt vom Wort Karov, nahe, ab. Was uns bereits eine tiefere Einsicht in den Zweck dieser rituellen Handlung gibt. Nämlich die Nähe zu Gott. Doch wie passt dies zusammen? Warum fordert Gott physische Gaben, wenn er doch als allmächtiger Schöpfer des Universums keine Opfer nötig hat? Diese Frage ist nicht nur eine theologische, sondern eine tief menschliche, die uns hilft, das Konzept der Nähe und Hingabe auf eine tiefere Ebene zu bringen. Die Opferhandlungen sind ein Ausdruck der inneren Hingabe und Buße. Sie erinnern den Menschen daran, dass die Annäherung an das Göttliche ein proaktiver Prozess ist, der nicht nur in Worten, sondern auch in Taten Ausdruck finden muss. Das Opfer ist ein äußeres Zeichen einer inneren Bewegung, ein materielles Bild eines spirituellen Prozesses. Wenn jemand ein Brandopfer darbringt, so geht es weniger darum, das Tier selbst zu verbrennen, sondern darum, die eigene Seele und das eigene Herz vor Gott niederzulegen. Hier tritt auch die Funktion der Priester in den Vordergrund, die als Vertreter einer heiligen Ordnung die Opferhandlung leiten. Sie helfen dem Volk, den Akt des Opferns als eine Form von Selbstdisziplin und spiritueller Erziehung zu erleben, die das Verständnis von Schuld und Vergebung vertieft und den Weg zu einer moralischen Reflexion öffnet. Ein Opfer, das mit voller Absicht und Überzeugung dargebracht wird, ist mehr als eine religiöse Pflicht. Es ist ein Weg zur Selbsterkenntnis. Indem der Mensch etwas von sich gibt, ob Tier, Getreide oder Öl, bringt er zum Ausdruck, dass er bereit ist, sich von seiner materiellen Seite zu lösen und in die spirituelle Sphäre einzutreten. Das Opfer verleiht ihm die Möglichkeit, sich von Fehlern zu lösen und in einen Zustand der Demut und des Neuanfangs zu treten. Es ist ein rituelles Mittel, das den Menschen darin bestärken soll, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen und die Folgen seiner Entscheidung bewusst zu tragen. Auch wenn das physische Opfer im Tempel seit Jahrtausenden nicht mehr Teil der jüdischen Praxis ist, denn das Opfern ist im Judentum inzwischen streng verboten, so bleibt die Idee der Selbsthingabe und der spirituellen Opferbereitschaft im Judentum lebendig. Die täglichen Gebete, Taten der Wohltätigkeit und die ehrliche Reue sind Ausdrucksformen dieser Hingabe, die uns heute helfen, unsere Beziehung zu Gott und zu uns selbst zu vertiefen. Der Tempeldienst wurde durch das Gebet ersetzt und das Gebet wird im Talmud als Opferdienst des Herzens bezeichnet. Es ist ein innerer, spiritueller Dienst, der uns lehrt, unser Herz zu opfern, uns selbst zu reflektieren und unsere eigenen Fehler zu erkennen. In einer modernen Welt, die oft von Eile und Ablenkung geprägt ist, bringt uns das Konzept des Korban zurück zu uns selbst und erinnert uns daran, dass die größte Opfergabe vielleicht unsere Zeit, Aufmerksamkeit und Empathie ist, die wir für das Göttliche und nicht weniger für unsere Mitmenschen aufbringen. Das Opfer wird so zu einem symbolischen Akt, der uns lehrt, dass Nähe zu Gott in der Bereitschaft liegt, ein offenes und empfängliches Herz zu bewahren, auch heute. Und besonders heute, auch ohne ein Tempel.
Thank you.
Sie hörten den Europäischen Synagogalchor unter der Leitung von Andor Ischak. Das Wort zum Schabbat sprach Rabbiner Ran Wernikowski aus Mainz. Schabbat Shalom wünscht Ursula Voss-Henrich.
16 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Der Abriss der maroden Berliner Ringbahnbrücke, der A100, soll Anfang kommender Woche beginnen. Das teilte ein Sprecher der Autobahngesellschaft mit. Der genaue Tag ist noch nicht bekannt. Die Brücke kann nicht gesprengt werden wegen der anliegenden Wohngebäude. Deshalb soll sie zerkleinert werden. Der Abriss soll bis Ende April abgeschlossen sein. Dann soll auch der S-Bahn-Verkehr wieder aufgenommen werden. Im Anschluss wird eine neue Brücke gebaut, laut der Planungsgesellschaft wieder mit 3 Spuren pro Fahrtrichtung. Die frühere Berliner Gesundheitssenatorin Kalajdzic ist in einem Korruptionsprozess zu einer Bewährungsstrafe von 1,5 Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Berlin hat die 58-Jährige der Bestechlichkeit schuldig gesprochen, den mitangeklagten Chef einer Werbeagentur wegen Bestechung. Die SPD-Politikerin hatte für die Planung ihrer Hochzeit eine Agentur ausgewählt, die später den Auftrag für eine Werbekampagne für die Gesundheitsverwaltung erhielt. Eine Rechnung für ihre Leistungen stellte die Agentur nicht. Die zuständige Wirtschaftsstrafkammer sah es als erwiesen an, dass Kalajdzic die Kosten für Organisation und Feier nicht in Rechnung gestellt wurden, weil sich der Firmenchef davon Vorteile versprochen habe. Im Tarifkonflikt bei den Berliner Verkehrsbetrieben droht ein unbefristeter Streik. In einer Urabstimmung haben 95,4% der Mitglieder der Gewerkschaft Verdi dafür gestimmt. Das berichtet die Deutsche Presseagentur und beruft sich auf Gewerkschaftskreise. Ob der unbefristete Streik tatsächlich kommt, ist noch offen. Zurzeit herrscht eine Friedenspflicht, weil noch bis Donnerstag kommende Woche eine Schlichtung läuft. Die Schlichter sind Brandenburgs früherer Ministerpräsident Platzek für die BVG und Thüringens Ex-Regierungschef Ramelow für Verdi. China hat neue Zölle auf Waren aus den USA angekündigt in Höhe von 34%. Sie sollen ab Mitte nächster Woche gelten. Das chinesische Handelsministerium hat außerdem angekündigt, dass für den Export von 7 seltenen Erden Kontrollen eingeführt würden, zum Beispiel für Yttrium, das in Elektrogeräten verwendet wird. Die Ankündigung ist eine Reaktion auf den Schritt